1961 verabredeten die Bundesrepublik Deutschland und die Türkei das erste Anwerbeabkommen für türkische Gastarbeiter. In Berlin zählten die Behörden damals genau 284 Türken. 1966 waren es schon 6.000. 3 Jahre zuvor war das Anwerbeabkommen auf West-Berlin ausgedehnt worden. Heute leben hier rund 180.000 türkische Staatsbürger und Deutsche mit türkischen Wurzeln. Wie keine andere Stadt steht Berlin für die Immigration aus der Türkei. Deshalb ging es bei 1222 am 30. Oktober, dem 60. Jahrestag des Anwerbeabkommens, um türkische Arbeitsmigration nach Berlin. Zu Gast war der Historiker Stefan Zeppenfeld. Er hat sich in seiner Dissertation mit türkischen Arbeitswelten in West-Berlin befasst. Sie ist unter dem Titel »Vom Gast zum Gastwirt« als Buch erschienen. Türkische Arbeitskräfte wurden seit 1961 ganz offiziell angeworben. Sie gingen in alle Teile der damaligen Bundesrepublik. Warum haben Sie sich West-Berlin genauer angesehen?
Also zum einen muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dort gelebt habe. Ich habe an der FU Berlin meinen Master gemacht und habe einfach so ein Interesse daran entwickelt, mich mit der Migrationsgeschichte West-Berlins auseinanderzusetzen. Also ich habe da gegraben, wo ich stand, um ein Schlagwort der Alltagsgeschichte zweckzuentfremden. Und zum anderen habe ich festgestellt, dass es gerade zur Migrationsgeschichte West-Berlins, also eine Stadt, die wirklich eine diverse Stadtgesellschaft auch hat, relativ wenig einschlägige geschichtswissenschaftliche Forschungen gibt. Grund genug für mich, mich daran zu setzen.
Damit haben Sie eine Forschungslücke dann geschlossen. Was hat überhaupt die Bundesregierung 1961 zum Abschluss dieses Anwerbeabkommens bewegt?
Das ist eine sehr komplexe Gemengelage, denn eigentlich drängte die Türkei ab 1960 auf so ein Anwerbeabkommen nach dem Vorbild mit dem Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik und Italien von 1955, von Spanien und mit Griechenland auch, 1960 beide. Und die Bundesrepublik war zunächst sehr zögerlich. Die Interessenslagen waren da deutlich unterschiedlich. Die Türkei hatte ein Interesse daran, den lokalen Arbeitsmarkt, den eigenen Arbeitsmarkt zu entlasten und Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter für eine Zeit lang ins Ausland zu schicken. Aber auch die Bundesregierung musste einsehen, dass die Wirtschaft, also wir sind ja in der Phase des sogenannten Wirtschaftswunders, einen so hohen Bedarf nach Arbeitskräften hatte, dass das auch unter dem Aspekt durchaus noch lukrativ schien. Und nach längeren Verhandlungen kam es dann zu einem sehr schlichten Notenwechsel. Also es gab kein feierliches Abkommen, wie es mit anderen Ländern der Fall zuvor gewesen war, sondern mit einem etwas unter der Decke gehaltenen Notenwechsel, der auch besondere Klauseln vorsah.
Warum eigentlich diese Zurückhaltung der Bundesrepublik gegenüber der Türkei?
Es war mit unterschiedlichen Erwartungen verbunden. Also die Türkei zählte damals zu Europa in der allgemeinen Wahrnehmung, auch in der politischen Wahrnehmung. Die Türkei war schon früh NATO-Partner geworden. Aber dadurch, dass sie geografisch zu großen Teilen nicht in Europa lag und auch heute nicht liegt, hatte man die Befürchtung, dass das als Präzedenzfall für andere nicht-europäische Länder wirken könnte, die vielleicht auch Begehrlichkeiten hegten, um auch ein Anwerbeabkommen mit der Bundesrepublik zu schließen. Das war ein relativ wichtiger Punkt. Das war letztendlich hinfällig, denn später hat die Bundesrepublik auch mit Marokko und auch mit Südkorea Anwerbeabkommen geschlossen. Aber man war sehr zögerlich, weil man nicht wusste, ob da möglicherweise Folgereaktionen kommen würden.
Nun war West-Berlin anfangs ja von diesem Anwerbeabkommen ausgeklammert. Warum denn?
Naja, Bundesgesetze galten nicht unbedingt automatisch für West-Berlin. Also West-Berlin gehörte zwar zur Bundesrepublik, aber war kein konstitutiver Bestandteil. Das heißt, dass die Gesetze nicht automatisch Anwendung fanden. Und das war auch beim Anwerbeabkommen der Fall. Als das 61 geschlossen wurde, galt das zunächst nicht für West-Berlin. Auch da gab es politische Vorbehalte, weil ein Transit nach West-Berlin unter anderem mit einer Reise durch die DDR verbunden war. Da gab es seitens der Bundesbehörden große Vorbehalte, was passieren würde, wenn Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in Kontrollen geraten würden.
Also der Mauerbau, die Tatsache, dass in Berlin, durch Berlin eine Mauer gebaut wurde, das spielte eine Rolle dabei.
Das spielte eine Rolle bei den Überlegungen, ob man Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter nach Berlin holen könnte. Ne? West-Berlin in dieser Insellage in der DDR. Man muss dazu sagen, gerade bei italienischen Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern gab es den sogenannten Kommunismusverdacht. Da wurden immer wieder Befürchtungen geäußert, dass da linke Agitation sehr fruchtbar sein könnte. Aber um die Verbindung zum Mauerbau nochmal zu schaffen, es gibt keine direkte Auswirkung, dass der Mauerbau vom 13. August 1961 auf das Anwerbeabkommen vom 30. Oktober 1961 gewirkt hätte, weil zu dem Zeitpunkt die Vorkehrungen für das Anwerbeabkommen schon so weit gediehen waren, dass das, also es gab keine unmittelbare Folgewirkung von beiden Ereignissen.
Aber dieses Anwerbeabkommen wurde ja erst 1963 auf West-Berlin ausgedehnt. Warum dieser Sinneswandel dann?
Also durch den Mauerbau gab es ein massives Arbeitskräfteproblem. Also es gab ja mehrere tausend Berufspendlerinnen und Berufspendler, die aus Ost-Berlin in West-Berliner Betriebe kamen, und denen war halt jetzt einfach über Nacht der Arbeitsweg versperrt. Das stellte die Wirtschaft in West-Berlin vor große Probleme, kann man sich vorstellen. Und es gab jetzt unterschiedliche Strategien, wie man diesen Arbeitskräftebedarf decken konnte. Also es gab große Werbemaßnahmen, auch im Bundesgebiet. Man versuchte westdeutsche Familien auch, also sowohl Facharbeiter, der Mann als Facharbeiter, die Frau als Aushilfsarbeiterin nach Berlin zu locken. Das war aber nur sehr begrenzt von Erfolg geprägt. Und es hat dann eine Zeit lang gedauert, bis man zu der Einsicht kam, offensichtlich, dass der Arbeitskräftebedarf mittelfristig nicht ohne Ausländerinnen und Ausländer zu decken war. Dazu kam, dass ohnehin sich schon verschiedene Gastarbeiter aus dem Bundesgebiet selbstständig nach West-Berlin begeben hatten. Also wir wissen, dass Anfang der 60er Jahre bereits, Sie haben das schon angesprochen, die Zahlen wuchsen ab 1961 auf eigene Faust auch Menschen, die aus der Türkei stammten, den Weg in West-Berliner Betriebe gefunden hatten.
1222, es geht diesmal um 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen, türkische Arbeitswelten in Berlin, Thema mit dem Historiker Stefan Zeppenfeld. Herr Zeppenfeld, Sie zeichnen dann nach, wie die türkischen Arbeitswelten sich über die Jahrzehnte verändert haben, seit dem Anwerbeabkommen. Und Sie nehmen sich dazu verschiedene Betätigungsfelder und Wirtschaftssektoren vor. Zunächst die Industrie, am Beispiel von Siemens Berlin. Wozu wurden die Menschen angestellt?
Also in den meisten Fällen, das kann man in den Quellen ganz schön rausarbeiten, ging es um sehr einfache Berufe. Also die Fließbandtätigkeit ist ja so das gängige Bild der Arbeitsmigration, der Gastarbeit. In West-Berlin war das vor allem die Elektroindustrie. Also wir haben ja die großen Elektrobetriebe, die dort angesiedelt waren. Und da ging es um einfache mechanische Arbeiten in den meisten Fällen. Also Platinen stecken, löten, solche Dinge. Und das war eine der einschlägigen Tätigkeiten, denen die Menschen, die direkt nach West-Berlin kamen und von der Elektroindustrie in den meisten Fällen angeworben wurden, dann auch nachgingen.
Also sehr einfache Aufgaben, sagen Sie, im Grunde Anlernarbeiten. Welche Vorbildung brachten die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus der Türkei mit?
Das war ganz unterschiedlich, also natürlich auch individuell jeweils zu beantworten. Also das Klischee, das sich in den Quellen auch bewahrheitet hat, ist, dass vor allem Gastarbeiterinnen angeworben wurden, also Frauen aus der Türkei, die viel vorher als Schneiderinnen, als Friseurinnen gearbeitet haben und deswegen eine gewisse Fingerfertigkeit, das ist ein Wort, das immer wieder fällt, mitbrachten. Also ne, für diese Arbeiten, die ich beschrieben habe, das Stecken von Platinen, das Löten, dafür eine besondere Qualifikation mitbrachten. Das wurde auch in den Anwerbestellen dann jeweils, in der Türkei war das beispielsweise in Istanbul, in Ankara, wurde das in Tests überprüft. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Qualifikationen und Hintergründe, die die Menschen mitbrachten. Also wir haben auch eine nennenswerte Zahl von, also die ausgebildete Lehrkräfte waren und sich dann trotzdem anwerben ließen von der Industrie, um einfache Berufe auszuüben und kurzfristig, das war zumindest der Plan, in die Bundesrepublik zu kommen. Das geht sogar so weit, dass nach eigenen Angaben auch Ärztinnen und Ärzte unter den einfachen Gastarbeitern waren. Also von der Qualifikation kann man jetzt nicht sagen, dass es alles ungebildete Menschen waren, die der Arbeitslosigkeit in der Landwirtschaft entkommen wollten, sondern da gibt es große Unterschiede.
Dann heißt das also, das war durchaus kein Aufstieg in jedem Fall, sondern es war auch ein, ja, zumindest temporärer sozialer Abstieg für diese Menschen.
Das ist sicherlich der Fall. Also zumindest in ökonomischer Hinsicht muss das lukrativ gewesen sein, sonst hätten es die Menschen wahrscheinlich nicht gemacht. Aber was man dabei nicht vergessen und nicht vernachlässigen sollte, ist, wie die Situation in der Türkei zu dem Zeitpunkt war. Denn die Türkei war von enormen politischen Unruhen geprägt, also in den 60er, 70er und auch in den 80er Jahren. Es gab mehrere Militärputsche, 1960, 71 und 80. Die Landwirtschaft, die vorher ein großer Arbeitgeber war, war von einer zunehmenden Mechanisierung geprägt. Arbeitsplätze fielen weg. Die Städte wuchsen, weil die Menschen in die großen Metropolen zogen. Die Infrastruktur kam damit nicht zurecht. Es gab viele Probleme, Arbeitslosigkeit. Und durch die verschiedenen Militärputsche und ja auch Verfolgung von Menschen war jetzt nicht das einzige Ziel, die einzige Motivation, nicht automatisch ökonomischer Fortschritt, sondern im Prinzip auch eine Art von Flucht, die durch die Anwerbeabkommen leicht gemacht wurde.
Ich würde gerne noch mal auf dieses Unternehmen Siemens Berlin gucken, das ja offenbar seine türkische Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmerschaft gut dokumentiert hat. Wie begegnete dieses Unternehmen den türkischstämmigen in seinen Reihen? Waren das so Lückenbüßer oder wurden die als Dauerlösung betrachtet?
Im Prinzip beides, kann man sagen. Also es war Siemens schon sehr klar, dass ohne ausländische Arbeitskräfte der Betrieb in der Form nicht aufrecht zu halten wäre. Das heißt, man hatte großes Interesse daran, die Arbeitskräfte auch zu halten. Immer wieder findet sich in den Quellen, dass Personalleitungen und Werke beklagten, dass es eine große Fluktuation gab, dass Absentismus, das Wegbleiben vom Arbeitsplatz ein großes Problem darstellte, was nicht nur bei Gastarbeitern und Gastarbeitern der Fall war, muss man dazu sagen. Auf der anderen Seite zeigt sich immer dann, wenn die Wirtschaft ins Stocken geriet, das haben wir ja 67 zum ersten Mal, dass so das Wirtschaftswunder in Anführungszeichen das erste Mal zu bröckeln beginnt und dann in den 70er Jahren vor allem, dass in diesen Zeiten die Beschäftigungsquoten von ausländischen, also von Gastarbeitern massiv zurückgingen. Also das war vor allem bei Frauen der Fall, die halt dann in der Fertigung die angelernten, einfachen Berufe hatten, die waren dann diejenigen, die als Konjunkturpuffer, muss man so sagen, den Betrieb als erstes verließen.
Der Verbleib in der, in Anführungsstrichen, Gastarbeiterkategorie mit diesen ungelernten bzw. angelernten Tätigkeiten, war das denn stets sozusagen den deutschen volkswirtschaftlichen Umständen geschuldet oder gab es dafür auch persönliche Motive, dass Menschen also bei diesen Tätigkeiten blieben beziehungsweise auch dafür, dass andere dann sich vielleicht weiterbilden wollten und beruflich aufstiegen?
Also auch da gibt es, glaube ich, keine pauschale Antwort, die man für die Gesamtheit treffen kann. Aber natürlich war es so, dass mit diesen angelernten Arbeiten in der Industrie relativ schnell Geld zu verdienen war. Also das war sicherlich eine Motivation, zu sagen, man arbeitet. Ne? Es gibt dann auch immer wieder Hinweise darauf, dass ausländische Arbeitskräfte eher dazu bereit waren, Doppelschichten zu fahren, im Nachtschichtbetrieb zu arbeiten, um mit entsprechenden Zuschlägen, also in kurzer Zeit, viel Geld zu verdienen. Das ist sicherlich die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Entwicklungen. Ne? Ich habe eben schon angesprochen, dass ja auch die individuelle Qualifikation der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter durchaus auseinanderging. Und gerade in den Momenten, wo man einen guten Ausbildungs-Background hatte, gab es natürlich auch Möglichkeiten, aufzusteigen und den Beruf wieder zu wechseln. Das war dann nicht immer in der Industrie, aber da war durchaus die Möglichkeit, die eigene berufliche Situation zu verbessern.
Hat Siemens das denn auch gefördert? Hat man bei Siemens erkannt, dass es Menschen gab, denen man höher qualifizierte Positionen anbieten konnte, beziehungsweise dass man sie dahingehend ausbilden konnte?
Spät. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass Anfang der 1960er Jahre durchaus auch schon Ingenieure, die aus der Türkei stammten, bei Siemens gearbeitet haben. Also es gab ein Bewusstsein dafür, dass sich das nicht ausschloss, aus der Türkei zu stammen und gut qualifiziert zu sein. Natürlich nicht. Aber aus dem Kreis der Gastarbeiter, die also auch wirklich so mit der Vorstellung seitens des Betriebs kamen, die machen einfach, also einfache natürlich in Anführungszeichen, es waren körperlich schwere Arbeiten, die üben diese Tätigkeiten aus, dass man denen anbot, sich weiter zu qualifizieren, das habe ich jetzt vor allem in den 1980er Jahren ausfindig machen können. Also gerade in den Momenten, wo von den eigentlichen Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern, die also selbst eingewandert waren, die Kinder dann die Schulen durchliefen. Also ne, wir haben ja dann irgendwann den Familiennachzug und gerade in Berliner Schulen waren zahlreiche Kinder, die mit ihren Eltern nach West-Berlin gekommen waren. Und Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre stieg halt die Zahl der ausländischen Jugendlichen, wenn man so will, die einen deutschen Schulabschluss hatten. Und gerade denen, die dann auch natürlich in die Industrieberufe kamen, konnte man jetzt andere Möglichkeiten anbieten oder die wollte man im Besonderen fördern. Es gab dann auch besondere Qualifizierungsprogramme, aber das waren dann natürlich relativ junge Menschen. Also die eigentlichen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter der ersten Generation, wenn man so will, die wurden dabei gewissermaßen übersprungen. Das lohnte sich irgendwann aus Sicht des Betriebs nicht mehr, die jetzt im fortgeschrittenen Alter noch zu qualifizieren. Denn auch zuvor gab es ja nur vergleichbar wenige Integrationsmaßnahmen, würde man heute sagen, Sprachkurse und dergleichen. Und da liefen die Pionierinnen und Pioniere der Gastarbeit Gefahr, da übersehen und übersprungen zu werden.
1222, türkische Arbeitswelten in Berlin. Das ist das Thema im Gespräch mit dem Historiker Stefan Zeppenfeld. Heute sind ja Lehrerinnen und Lehrer bzw. Polizisten und Polizistinnen mit türkischem Hintergrund keine Seltenheit mehr in Berlin. Wie ist es dazu gekommen, dass Türkischstämmige hier im öffentlichen Dienst Fuß fassten?
Das hatte ganz unterschiedliche Gründe. Also das war jetzt keine pauschale Generationenfrage. Das hatte soziale Folgewirkungen. Ich habe eben schon davon gesprochen, die Kinder, die durch den Familiennachzug auch nach West-Berlin kamen, waren plötzlich da. Und das waren soziale Folgewirkungen, die von der Gastarbeit als solche erstmal gar nicht mit berücksichtigt waren. Das heißt, schon in den Kindergärten, in den Kindertagesstätten, aber auch in den Schulen waren plötzlich eine Vielzahl von nicht deutschsprachigen Kindern. Und das war ein großes Problem. Und da reagierten jeweils die Bezirke, vor allem Kreuzberg war da wenig überraschend der erste, der dann 1970 schaute, ob es unter den Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern aus der Türkei nicht auch ausgebildete Lehrkräfte gab. Und die gab es. Also wir haben dann irgendwann 180 ausländische Lehrkräfte im Schuldienst, die also nur dafür da waren und deshalb eingestellt wurden, um die Sprachbarriere, die halt deutsche Lehrkräfte überhaupt nicht überbrücken konnten, aufzuheben.
Wenn ich mich recht erinnere, waren ja Lehrberufe, genau wie die Polizei noch heute, damals Beamtenverhältnisse, als Arbeitnehmerverhältnis. Konnte man als türkischstämmiger so ein Arbeitnehmerverhältnis denn einfach so annehmen? Gab es da Ausnahmen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also die meisten Lehrkräfte waren im Angestelltenverhältnis. Beamtenlaufbahnen waren an die deutsche Staatsbürgerschaft geknüpft. Also Sie haben ja eben davon gesprochen, Polizistinnen und Polizisten. Das gab es auch, schon den ersten Fall spät im Jahr 1979. Da hat der erste Türkeistämmige seine Ausbildung zum Schutzpolizisten aufgenommen. Und das war zu dem Zeitpunkt noch an die deutsche Staatsbürgerschaft geknüpft. Das heißt, dieser junge Mann hatte die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. 1981 gab es die erste türkeistämmige Kriminalkommissarin in Ausbildung. Und das war auch etwas, was sich so bewährt hat und wo man Anreize schaffen wollte, die Hürden für eine Bewerbung zu senken, dass da im Laufe der 1980er Jahre auch diese Klausel abgeschwächt wurde, dass es nicht mehr für den Ausbildungsbeginn unbedingt notwendig wurde, sondern dann als Voraussetzung während der Ausbildung zu tragen kam.
Dieser Einstieg in den Staatsdienst, war das eigentlich auch ein Einstieg in die, sagen wir mal so, Integration in die Mehrheitsgesellschaft? Oder war das auch so ein Bekenntnis dazu, dass man in Deutschland bleiben wollte?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich finde den Integrationsbegriff, dadurch, dass er politisch jetzt so häufig benutzt wird, in der historischen Analyse wenig hilfreich, aber sicherlich ist das etwas, was die Kategorien davon erfüllt. Also, ne, wie gesagt, dieser erste türkeistämmige Polizeidienstanwärter, Der wurde damals mit großem Medienecho empfangen, der wurde viel porträtiert und er erzählte von sich auch, er trinkt gerne Bier, er schaut gern Fußball, er beherrscht sogar den Berliner Dialekt, er hatte die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Natürlich sind das all diese Kategorien, wo wir von gelungener Integration sprechen, würde ich sagen. Aber gerade da war es interessant, dass der enorme Abwehrreaktionen auslöste. Also wir haben eine Vielzahl von Leserbriefen damals, die wirklich mit rassistischen Denkmustern überschüttet waren. Gerade diese Person stand im Kreuzfeuer der medialen Öffentlichkeit. Aladin El-Mafalani hat das Integrationsparadox 2018 in seinem gleichnamigen Buch genannt. Also in dem Moment, wo sich die Gesellschaft öffnet, sind, das ist die These dahinter, gesellschaftliche Widersprüche und Abwehrreaktionen vorprogrammiert. Und das kann man auch in dieser Person damals schon sehr schön bzw. sehr tragisch nachvollziehen.
Oft entzünden sich ja auch Vorbehalte an der Konfession. Die allermeisten Türken sind Muslime. War das denn auch Anlass zu Konflikten bei der Beschäftigung im öffentlichen Dienst oder dass man versuchte, die abzuwehren deswegen?
Das kam tatsächlich relativ spät zu tragen. Vor allem durch die Revolution im Iran wurde plötzlich der Islam entdeckt, wenn man so will. Das war 1979. In den 60er und 70er Jahren wurden türkische Arbeitsmigrantinnen und Migranten nicht unbedingt als Muslime gesehen. Das spielte in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich keine Rolle, sondern erst so ab 1979, 80, also der Militärputsch hatte da sicherlich auch etwas mit zu tun. Und dann wurde das natürlich auch zu einem Faktor. Also vorher hatten wir im Schulbetrieb, kann man das sehr schön nachzeichnen, große Vorbehalte. Also die Lehrkräfte, die eingesetzt wurden, wurden immer mit einer gewissen Skepsis betrachtet. Man fürchtete aber zunächst eine politische Einflussnahme durch die Lehrkräfte auf die Kinder. Weniger eine religiöse. Das spielte dann letztlich eine Rolle in den 1980er Jahren, weil auch religiöse und politische Konflikte sich immer mehr miteinander zu vermischen drohten. Aber man kann erstmal sagen, dass die religiöse Komponente erstmal weniger zu Vorbehalten und Widerspruch führten.
In der öffentlichen Debatte galten und gelten die Türken, die türkischstämmigen in Deutschland ja oft so als, sagen wir mal, Integrationsloser. Das ist etwas, was man öfter zu hören bekommt. Jetzt hat uns gerade ein türkischstämmiges Forscher-Ehepaar mit der Entwicklung eines Impfstoffs vor Covid-19 sozusagen gerettet. Gab es schon unter den Gastarbeitern Akademiker, die so qualifiziert waren?
Ja, sicherlich. Das gab es schon in den 1950er Jahren, dass Ärzte ihren Weg in deutsche Krankenhäuser fanden. Dann gibt es lange relativ wenig Spuren für akademische Berufe. Aber auch da muss man dann sagen, in den 1980er Jahren, ich habe es eben schon angedeutet, mit den steigenden Schulabschlüssen steigt natürlich auch die Zahl von Studierenden. Also die Kinder der Einwanderergeneration besuchte deutsche Universitäten und so ab Mitte der 80er Jahre manifestiert sich das auch. Also wir haben dann plötzlich Rechtsanwältinnen und Anwälte, die eine Einwanderungsgeschichte aus der Türkei haben und auch die Lehrkräfte, die dann nachkommen, die haben dann im Zweifel auch an deutschen Universitäten ihre Ausbildung genossen und kommen dann auf dem, ich sag mal, konventionellen Weg in den Beruf. Da Sie die Entwickler von BioNTech Pfizer schon angesprochen haben, das ist sehr beachtlich, dass da die großen Titelstories immer noch sind, dass ein Gastarbeiterkind so etwas schaffen konnte. Das ist gar nicht so verwunderlich, würde ich sagen, wenn man sich die Geschichte näher anschaut und schaut, mit welchen Widerständen gerade die Einwanderer und Einwandererinnen aus der Türkei zu kämpfen hatten.
Vom Gast zum Gastwirt, so haben Sie Ihr Buch, Ihre Studie überschrieben. Ab wann wollten türkische Arbeitsmigranten in Deutschland eigentlich bleiben? Also ab wann wollten sie selber nicht mehr Gast sein, sondern Gastwirt werden?
Ich glaube, in vielen Fällen ist dieser Wunsch gar nicht so explizit bewusst geworden. Es gibt ein Buch von Karin Hunn, das sehr, sehr wichtig war für die deutsche Migrationsforschung. Das ist mit einem Zitat betitelt, nächstes Jahr kehren wir zurück. Und ich glaube, das war paradigmatisch für viele Menschen, die den Rückkehrgedanken in die Türkei nie wirklich verworfen haben, aber dann doch geblieben sind.
Dass heute von Berlin als in Anführungsstrichen türkischer Stadt gesprochen wird, das liegt ja vor allem daran, dass Dönerbuden, Spätis, Shisha-Lokale von türkischen Inhabern zeugen. Das sind selbstständige Unternehmer. War Selbstständigkeit immer ein Ziel von Gastarbeitern?
Das ist sicherlich etwas, was viele motiviert hat. Also eine Motivation, überhaupt in die Bundesrepublik zu gehen, als Gastarbeiter zu arbeiten, Geld zu verdienen, war am Anfang häufig dann zurückzukehren und mit dem Ersparten wahlweise ein Haus zu kaufen oder ein Geschäft zu eröffnen. Also diese Idee gab es, glaube ich, relativ häufig, zumindest deuten die Quellen darauf hin. Aber auch in der Bundesrepublik war das natürlich ein lukrativer Gedanke, das eigene Geschäft zu eröffnen, denn gerade diese Dienstleistungsbranche verfügte ja über Möglichkeiten, eine neue Nachfrage auch zu bedienen. Also wir wissen aus vielen Interviewquellen, dass die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter auch kulinarisch eine ganz andere Nachfrage hatten. Also das Problem von Oliven und Auberginen, die man einfach nicht bekommen konnte im konventionellen Supermarkt in den 60er und 70er Jahren, ist heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. Das entwickelte natürlich eine ganz andere Nachfrage. Reisebüros beispielsweise, ne, für die Besuche der Familie, des Heimatdorfs. Das war einfach attraktiv, lukrativ.
Heute knüpfen ja viele Deutsche an genau diese Dienstleistungen von Türkischstämmigen an. Wie ist es denn dazu dann gekommen?
Also ich glaube nicht, dass das ein aktuelles Phänomen ist. Also man kann das auch sehr schön nachzeichnen, dass der Dönerimbiss, Sie haben es eben schon genannt, in Kreuzberg der 70er und 80er Jahre auch ein beliebtes Ziel von der alternativen Studierendenschaft war, die in Kreuzberg genauso ansässig war wie eben die Türkeistämmigen.
Sie haben Kreuzberg jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Warum war es eigentlich gerade Kreuzberg, das so sehr für das in Anführungsstrichen türkische Berlin gestanden hat und heute noch steht? Ich meine, Moabit, Wedding zum Beispiel, da haben sich ja auch viele Türkischstämmige angesiedelt.
Sicherlich, aber in Kreuzberg, da muss man die Berliner Nachkriegsgeschichte berücksichtigen, liegt ja geografisch eigentlich relativ mittig in Berlin, aber durch die Teilung der Berliner Mauer war Kreuzberg plötzlich an den Rand gedrängt, also wirklich von der Mauer umzäunt, wenn man so will, und von schweren Kriegsschäden mit schweren Kriegsschäden versehen. Das heißt, es gab viele heruntergekommene Häuser und Wohnungen und es war eine sehr unattraktive Wohngegend für Menschen, vor allem der Mehrheitsgesellschaft, die sich quasi aussuchen konnten, wo sie wohnen. Das heißt, es gab da relativ viel Leerstand. Es gab ja auch große Bestrebungen, da abzureißen und neu zu bauen. Und in diese Lücken konnten benachteiligte Menschen auf dem Wohnungsmarkt, Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter und ihre Familien, dann schlüpfen. Das war auch verbunden mit Ausbeutung. Wir haben Hinweise darauf, dass Vermieterinnen und Vermieter horrende Preise für diese Wohnungen genommen haben. Und ähnliche Effekte gab es dann auch in Moabit, Wedding, wo die Wohnlagen nicht so attraktiv waren für Leute, die über ein gewisses Einkommen verfügten, die dann eher nach Charlottenburg zogen vielleicht und das übrig ließen, was selber nicht gewollt war.
Also die Lage vis-à-vis zur Mauer, die war gerade für Kreuzberg, für die Rolle von Kreuzberg, für die türkischen Arbeitsmigranten nicht unerheblich. Der Fall der Mauer 1989, da hat ja die meisten Deutschen erstmal, wenn auch nur kurzfristig, mit Euphorie erfüllt. Was bedeutete der Fall der Mauer für die türkischen Arbeitnehmer hier in Berlin?
Das bedeutete zunächst mal, dass all das, was gewachsen war seit den 60er Jahren, also die Struktur habe ich ja eben schon dargelegt, dass sich Berufe verfestigen konnten, dass das alles ins Wanken geriet. Ne? Also der Ursprung der Arbeitsmigration nach West-Berlin war ja gewissermaßen der Arbeitskräftebedarf der Westberliner Industrie, der dadurch verstärkt wurde, dass die Berliner Mauer den Arbeitsweg für die Berufspendler aus Ost-Berlin versperrte. Dieses Hindernis war jetzt nicht mehr da. Das heißt, auch Ost-Berlinerinnen und Ost-Berliner, auch das Umland, hatte jetzt wieder die Möglichkeit, sich frei zu bewegen. Galt für die Westberliner natürlich genauso. Und das schuf neue Konkurrenzverhältnisse. Und man kann das dann auch ganz deutlich sehen in den großen Betrieben. Die Beschäftigungszahlen von Türkeistämmigen vor allem gingen bis Mitte der 90er Jahre rapide nach unten.
Haben sich dann aber wieder gefangen?
Naja, die Spur verliert sich dann so ein bisschen, denn die Ausländerbeschäftigung war in den Statistiken, in den Jahresberichten der großen Betriebe immer fest verankert. Also man hat statistisch sehr penibel geführt, aus welchen Staaten wie viele Menschen jeweils in den Betrieben arbeiteten. Aber das entfiel im Laufe der 1990er Jahre. Also paradigmatisch kann man das sagen bei Siemens, dem Betrieb, den wir jetzt schon mehrfach genannt haben. Da entfiel diese Kategorie nach und nach und in den Fokus rückte dann vor allem die Situation der Betriebe in Ostdeutschland und auch in Ostberlin. Das heißt, da wurden Betriebe geschaffen und Produktion angekurbelt. Und wie jetzt langfristig die genauen Beschäftigungszahlen in den Betrieben waren, das kann man gar nicht so genau sagen.
Trotzdem gibt es heute immer noch eine sehr große türkischstämmige Gemeinschaft in Berlin. Gab es denn, also wenn Sie so eine Expansion der Ostdeutschen, der Ostberliner nach Westberlin hinein beschreiben nach dem Mauerfall, gab es auch so eine Art Expansion türkischstämmiger nach Osten trotzdem in irgendeiner Weise?
Ja, das gab es in jedem Fall. Also sowohl als sowohl im Arbeitnehmerverhältnis, also dass Ostberliner Betriebe auch Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter einstellten. Das kann man in begrenztem Maße auch nachweisen. Aber natürlich war, wir haben das schon angesprochen, der besondere Bedarf, die besondere Nachfrage an anderen, vor allem gastronomischen Angeboten, war im Ostteil der Stadt natürlich auch erheblich. Also gerade Döner-Imbissbetreiber konnten unglaubliche Erfolge feiern in Ostberlin und auch in Ostdeutschland, weil einfach die Nachfrage an als exotisch gelesenen Lebensmitteln riesig groß war. Also wir haben auch Fotografien, die darauf hindeuten, Anfang von 1990 schon, dass etwa an der Humboldt-Universität zu Berlin Dönerspieße aufgebaut waren und da irre lange Schlangen davor standen. Also die Nachfrage war da und das ermöglichte natürlich auch eine, wie Sie sagten, Expansion in den Osten.
1222, diesmal mit dem Historiker Stefan Zeppenfeld. Wir sprechen über türkische Arbeitswelten in Berlin. Es ist ja noch nicht lange her, dass Deutschland sich als Einwanderungsland bezeichnet hat. Lange hat man das geleugnet. Würden Sie denn sagen, dass die Gastarbeiter von einst heute Teil dieser Stadtgesellschaft von Berlin geworden sind?
Also sie sind ja da, deswegen sind sie natürlich Teil der Stadtgesellschaft.
Aber werden sie auch als solche akzeptiert?
Das ist jetzt eine Frage, da sind Sie beim Historiker natürlich erstmal nicht an der unbedingt richtigen Adresse. Aber ich glaube, dass es da schwer zu differenzieren gibt. Also natürlich haben wir diese erfolgreichen Geschichten, ne, Sie haben das auch eben schon angesprochen, mit der Impfstoffentwicklung, die immer wieder auch vorgekehrt werden, dass jetzt gar nicht alles so schlecht war, wie man das im Allgemeinen darstellen würde. Aber ich finde, gemessen daran, welche Möglichkeiten und welche Angebote Türkeistämmige in der historischen Perspektive hatten, und die waren begrenzt, ist der Erfolg der Migration und der Gewinn für die Stadt Berlin nicht von der Hand zu weisen.
Was hat denn Berlin den einstigen Gastarbeitern zu verdanken?
Naja, wenn wir jetzt anschauen, sind wieder beim Thema Kreuzberg, aber das kann man genauso für Wedding und Moabit, also für die angesagten Bezirke, die sich auszeichnen durch eine krasse Mietpreisexplosion in den letzten Jahren, sind das die Bezirke, die von einer hohen Diversität geprägt sind. Also das postmigrantische Leben in der Berliner Stadtgesellschaft hat enorm damit zu tun, dass Türkeistämmige und andere Zugewanderte ja neue Einflüsse gebracht haben. Also wenn wir davon ausgehen, dass jetzt Touristengruppen nach Berlin kommen und sie wollen sich das Großstadtleben anschauen, ist doch das Cottbusser Tor eine der Dreh- und Angelpunkte. Und meiner Meinung nach ist das maßgeblich davon getragen, dass gerade in der Teilungszeit in den 70er und 80er Jahren Türkeistämmige mit auch ihren Angeboten der Selbstständigkeit überhaupt diese Bezirke am Leben hielten.
Und ist das nach Ihrer Erkenntnis jemals ausreichend gewürdigt worden?
Sicherlich nicht. Nein, also ein Name, an dem man in dem Zusammenhang nicht vorbeikommt, ist Tilo Sarrazin. Der hat ja als Vorbote quasi seines berüchtigten Buchs »Deutschland schafft sich ab« schon in einem Interview 2009 gesagt, dass für ihn eine große Zahl an Arabern und Türken in Berlin überhaupt keine produktive Funktion in der Stadt hat, außer vielleicht für den Obst- und Gemüsehandel. So, und das sind natürlich sehr populistische Aussagen, die auch augenscheinlich schon nicht stimmen. Aber ich glaube, dass gerade durch den historischen Zugriff da noch enorm viel Potenzial ist, um solche Positionen von vornherein zu entkräften, weil sie einfach nicht stimmen. Und ich glaube, die Würdigung der Leistung dieser Zugewanderten, da haben wir noch viel zu tun. Und ich glaube, dass eine weitere wissenschaftliche Auswertung dazu beitragen kann, zu zeigen, wie positiv Migration sich auf eine Stadtgesellschaft auswirken kann.
Vielen Dank, Herr Dr. Zeppenfeld.
Ich danke. Herzlichen Dank.
Türkische Arbeitswelten in Berlin. Darum ging es bei 12:22 im Gespräch mit dem Historiker Stefan Zeppenfeld. Sie hörten die Wiederholung vom 30. Oktober dieses Jahres. Stefan Zeppenfelds Studie zum Thema trägt den Titel »Vom Gast zum Gastwirt«. Nachhören können Sie das Gespräch auch in der Inforadio-App und in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
12:22, das Inforadio-Gespräch am Wochenende mit Sabina Mattei.